Fußballwissen macht Sieger. Lesen Sie die oberösterreichischen Nachrichten, tippen Sie mit beim großen Tippspiel und gewinnen Sie wie ein Profi. Nächtigungen im Hotel Falkensteiner, Napoleon Griller, Freistädter Bier Jahresvorräte, Jack the Ripperl und Pizzamann Gutscheine. Jetzt auf nachrichten.at/Tippspiel.
Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen beim Podcast Geld und Leben. Heute geht es nicht um Geldanlage, sondern um Versorgen und Vorsorge. Österreich wird immer älter. Das ist schön. Weniger schön ist aber, dass wir nicht sehr gesund älter werden und der Pflegebedarf schon jetzt ein hohes Maß angenommen hat und in den kommenden Jahren noch steigen wird. Österreich gibt jährlich 5,74 Milliarden für Pflegedienste aus. Seit mehr als 30 Jahren baut Österreich auch ein Netz auf, das Pflege organisiert. Es gibt Pflegegeld in verschiedenen Stufen und die Ausgaben dafür sind seit 2019 allein um 40% gestiegen. Wie wir uns Pflege im Einzelfall als Gesellschaft leisten können, was sie kostet, darüber spreche ich heute mit meinem Studiogast. Es ist Anna Ferihummer. Sie ist Geschäftsführerin der noch jungen Pflegemanagement GmbH Oberösterreich und ich freue mich, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Frau Ferihummer, die Pflegemanagement GmbH ist eine Initiative der 15 Sozialhilfeverbände in Oberösterreich und des Landes Oberösterreich. Jetzt kann man sagen, noch eine Behörde, wozu brauchen wir die? Was machen Sie eigentlich genau?
Also wir sind keine zusätzliche Behörde, sondern eine Unterstützungseinheit für die Sozialhilfeverbände und für das Land Oberösterreich. Es gibt einen konkreten Hintergrund, warum wir geschaffen worden sind, weil die Pflege in Oberösterreich sehr regional organisiert ist mit den Sozialhilfeverbänden. So einen Sozialhilfeverband gibt es in jedem Flächenbundesland. Und die arbeiten mit einer maximalen Effizienz. Also man muss sich vorstellen, ein Sozialhilfeverband ist ungefähr verantwortlich für 400 Mitarbeiter und verantwortet ein Budget in der Höhe von ungefähr 100 Millionen Euro. Und ein SHV hat aber nur eine Geschäftsstelle von ungefähr 4 bis 5 Mitarbeitern. So eine Dimension findet man in der freien Wirtschaft in Wahrheit nicht. Und deshalb hat man gesagt, man gründet jetzt diese neue GmbH zur Unterstützung. Und wir unterstützen konkret bei der Personalgewinnung, also zum Beispiel national in Oberösterreich, aber auch im internationalen Raum. Wir unterstützen im Innovationsmanagement, wenn es um die Entwicklung von neuen Pflegeformen geht oder Entwicklung von digitalen Assistenzsystemen in der Pflege, bis hin aber auch Teile in der Verwaltung, zum Beispiel im Baumanagement und in der juristischen Beratung.
Und diese Sozialhilfeverbände sind sehr selbstständige Einheiten.
Genau.
Die lassen sich von Ihnen wahrscheinlich nichts vorschreiben, oder?
Das soll auch nicht Sinn der Sache sein. Also wir ersetzen die Sozialhilfeverbände nicht, aber unterstützen sie, gerade in den Bereichen, die in den nächsten Jahren stark anwachsen werden, eben durch die Demografie, die jetzt ins Rollen kommt und eine große Herausforderung sein wird. Und da gibt es eben Aufgabenfelder wie die internationale Personalgewinnung, um die hat man sich vor 10, 15 Jahren kaum kümmern müssen, oder auch juristische Beratung, weil Ansprüche höher werden. Und das sind Felder, wo man gesagt hat, die parkt man jetzt in diese neuen GmbH und da unterstützen wir eben.
Sie haben schon angesprochen, es werden wahrscheinlich mehr Menschen pflegebedürftig werden in den kommenden 10, 20, 25 Jahren, kann man sich leicht ausrechnen. Die Demografie zeigt uns, dass die Babyboomer-Generation jetzt langsam in Pension geht. Das sind die Menschen, die wahrscheinlich in 15 oder 20 Jahren einen erhöhten Pflegebedarf haben. Wie finanziert sich die Pflege derzeit?
Die Pflege ist ein bisschen wie ein Marmorkuchen in Österreich. Also die Ebenen sind stark miteinander vermischt. Wir haben die pflegebedürftigen Personen, die den Eigenbeitrag leisten über die Pensionen, über Pflegegeld, über ihr laufendes Einkommen. Wir haben den Bund, der vor allem mit dem Pflegegeld einen großen Beitrag leistet. Das sind ungefähr die 3,6 Milliarden Euro pro Jahr. Und wir haben Land, Gemeinden und Städte, die leisten viel im Bereich der Sachleistungen, also die Pflegeheime, die mobilen Dienste. Und vor allem auch die Sozialhilfe für alle die, die sich den über Eigenbeiträge die Pflege selbst nicht leisten können, gibt es die Sozialhilfe, die dann quasi diese Härten abfedert und den Restbetrag finanziert.
Jetzt haben Sie den Bund schon angesprochen. Auf Gemeindeebene ist es ja, glaube ich, je nach Sozialhilfeverband sehr unterschiedlich, was diese leisten müssen.
Es gibt die Grundversorgung, also vor allem den Betrieb der Pflegeheime, die mobilen Dienste. Bei den Tagesbetreuungseinrichtungen und Tagespflegeeinrichtungen hat man schon wieder ein bisschen mehr Unterschied. Das ist in manchen Bezirken stark ausgebaut, in anderen ein bisschen weniger ausgebaut. Also wir haben die Grundpflege, die jeder Sozialhilfeverband leistet, und dann gibt's regionale Abstufungen.
Mhm. Was muss der zu Pflegende eigentlich bezahlen? Wofür? Also es gibt ja die ambulante Pflege, genau. Die stationäre Pflege. Die ambulante wird möglicherweise um einiges billiger sein.
Mhm. Also grundsätzlich gibt es in Oberösterreich eine soziale Staffelung. Das heißt, es ist abhängig davon, wie viel Pflegebedürftigkeit ich habe und auch wie viel Verdienstmöglichkeiten oder Finanzierungsmöglichkeiten ich mitbringe. Wenn wir uns die einzelnen Formen anschauen, die mobile Pflege oder ambulante Pflege kostet ungefähr 60 bis 70 Euro pro Stunde im Vollkostensatz. Und je nach den Möglichkeiten zahlen dann die pflegebedürftigen Personen beginnend, glaube ich, mit 3,60 Euro pro Stunde oder eben tatsächlich den Vollkostensatz mit 60 Euro pro Stunde.
Und das bemisst sich danach, welches Einkommen die Menschen haben.
Genau. Mhm.
Aber nicht, welches Vermögen sie haben.
Es bemisst sich nach dem Einkommen, weil der Zugriff auf das Vermögen durch den Pflegeregress, der ist 2018 abgeschafft worden. Das heißt, der Staat hat jetzt grundsätzlich keine Möglichkeiten mehr auf mein Vermögen, auf das Haus, auf das Erbe zuzugreifen.
Mhm. Das bleibt auch so voraussichtlich?
Meines Wissens ist nichts anderes geplant. Okay. Aber man muss schon dazu sagen, durch die Abschaffung von Pflegeregress sind die Kosten jetzt natürlich nicht verschwunden. Die verteilen sich jetzt eben anders. Das heißt, wir als Steuerzahler zahlen jetzt in der Pflege mehr mit, damit man die ungedeckten Kosten eben finanzieren kann.
Ist klar. Wenn man sich die stationären Kosten anschaut, also den Aufenthalt im Pflegeheim, was kostet das?
Man kann ungefähr von 5.500 bis 6.000 Euro pro Monat ausgehen. Das ist wieder abhängig davon, wie pflegebedürftig ich bin und wie viel Pflegeaufwand ich brauche. Aber das ist ungefähr der Richtwert. Und auch da gilt, dass die pflegebedürftigen Personen den Eigenbeitrag leisten, über die Pension, über das Pflegegeld und Einkommen. Und was davon nicht gedeckt werden kann, wird eben dann über die Sozialhilfe abgefedert.
Also 5.000 bis 6.000 Euro netto hat kaum jemand eine Pension. Das ist wäre sehr, sehr außergewöhnlich. Das heißt also, dass der Staat im Regelfall etwas zuschießen muss oder
genau.
Der Sozialhilfeverband.
In den allermeisten Fällen ist es so, dass der Staat gut die Hälfte im Regelfall zuschießt.
Mhm. Wie viel bleibt von der Pension übrig, die ich habe, so als Taschengeld?
Mhm. Genau, also wenn man sagt, dass Pflegegeld und Pension abgeführt werden, heißt es nicht, dass die pflegebedürftigen Personen auf null gesetzt werden, sondern von der Pension bleiben 20% und auch vom Pflegegeld bleibt der Rest als Taschengeld übrig.
Mhm. Die Statistik Austria sagt eben, Sie haben es ja schon gesagt, 3,6 Milliarden Euro werden für Pflegegeld ausgegeben. Mhm. Das beziehen ungefähr eine halbe Million Menschen und im Durchschnitt 604 Euro, aber das richtet sich ja danach, wie pflegebedürftig man ist.
Mhm.
Wie kommt man zu Pflegegeld und wie läuft das ab und wer darf in der Familie was entscheiden? Mhm. Vielleicht können Sie uns dann einen kleinen Überblick geben.
Also das Pflegegeld kriegt man nicht automatisch, das muss beantragt werden. Und wenn der Antrag gestellt wird, im Regelfall beim Pensionsversicherungsträger, dann gibt's ein Gutachten, da kommt eine Ärztin, ein Arzt oder auch eine diplomierte Pflegekraft nach Hause und bewertet, wie hoch der Pflegebedarf ist. Und danach richtet sich eben die Pflegegeldeinstufung. Das fängt an mit Pflegestufe 1, da kriegt man ungefähr 200 Euro pro Monat und geht hoch bis Pflegestufe 7. Das macht dann schon ungefähr 2.200 Euro pro Monat aus. Genau. Sie haben gefragt, wer in der Familie auch entscheidet.
Ja, genau.
Also grundsätzlich ist es so, dass nicht jeder in der Familie entscheiden darf. Mhm. Wenn die pflegebedürftige Person noch entscheidungsfähig ist, dann entscheidet sie auch selbst. Mhm. Wenn das nicht mehr der Fall ist, weil zum Beispiel eine Demenzerkrankung vorliegt oder Unfall, dann kann jemand aus der Familie die Entscheidung übernehmen, wenn zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht vorliegt oder eine Erwachsenenvertretung auch vorliegt.
Mhm. Da muss man mit einem Notar reden, damit das auch notariell beglaubigt wird.
Genau.
Mhm. Und seine Richtigkeit hat, und dann darf man auch Entscheidungen fällen, die halt vielleicht der Betroffene nicht unmittelbar so treffen würde, oder?
Im Regelfall, also das ist auch mein persönlicher Appell, im Regelfall stimmt man sich schon vorher ab, darum ist die Vorsorgevollmacht, die Vorsorgevollmacht unbedingt auch vorzuziehen vor der Erwachsenenvertretung. Die Erwachsenenvertretung macht man ja dann, wenn man selbst quasi nicht mehr entscheidungsfähig ist und vorher auch keine Vorsorgevollmacht getroffen hat. Darum da auch mein persönlicher Appell, wenn man jetzt in Pension geht, dann hat man noch 20 gute Jahre, und diese Jahre, die sollte man auch nutzen als Vorsorgejahre und nicht nur als Freizeitjahre. Das heißt, nicht nur nutzen für Enkelkinder, für Reisen, Hobbys, auch das ist wichtig. Aber in diesen Jahren sollte man auch wirklich darüber nachdenken, wie will man im Alter versorgt und gepflegt werden? Was kann man zum Beispiel auch machen, um die Wohnung barrierefrei zu gestalten oder vielleicht sogar Zimmer einzurichten für 24 Stunden Betreuungskraft. Aber das sind die Jahre, in denen solche Entscheidungen auch getroffen werden sollen.
Sie haben die 24-Stunden-Pflege angesprochen. Für viele Menschen ein ganz wichtiges Thema geworden. Wie funktioniert das in der Praxis? Wie kommt man zu einer 24-Stunden-Pflege?
Da gibt es mehrere Anbieter, auch in Oberösterreich, von konfessionellen Anbietern über private Anbieter, mit denen man Kontakt aufnehmen kann. Wir empfehlen da auch wirklich, Kontakt zu suchen mit Anbietern, die viel auf Qualität achten. Das hat natürlich auch seinen Preis. Wir reden da von ungefähr 3.500 Euro pro Monat, die man dann für eine Personenbetreuung auch bezahlt. Wobei es auch da gute Förderungen von Bund und Land Oberösterreich gibt. Aber im Idealfall mit Anbietern, die auf Qualität achten, Kontakt aufnehmen.
Wie erkennt man einen qualitativ hochwertigen Anbieter?
Da gibt es auch Rankings, die Anbieter nach Qualität quasi bewerten. Also da empfehle ich online auch nach diesen Rankings zu schauen, und da findet man gute Namen.
Wie lange wartet man, bis man eine 24-Stunden-Pflege bekommt?
War es unterschiedlich. Ich würde so im Regelfall zwischen 2 Wochen und 4 Wochen schätzen. Ich kann da jetzt nicht 100% eine genaue Angabe machen, aber es richtet sich auch da danach, wenn eine hohe Dringlichkeit vorliegt, dann bemühen sich die Agentur auch sehr, sehr rasch eine Lösung zu finden.
Ist klar. Wie lange wartet man eigentlich auf einen Heimplatz in Oberösterreich?
Die Frage würde ich Ihnen jetzt gern einfach beantworten, ist es aber nicht, weil es nicht die eine Wartezeit für ganz Oberösterreich gibt. Es hängt teilweise von Bezirken ab. Es haben manche Bezirke eine sehr breit ausgebaute Landschaft an Pflegeheimen, wo man teilweise nur wenige Tage wartet. Und dann gibt es Bezirke, die verstärkt einen Fokus legen auf Tagesbetreuung oder auch mobile Dienste. Da kann man dann ein bisschen länger warten. Und auch was das Thema angeht, muss man halt sagen, es gibt da auch nicht dieses Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also eine vorsorgliche Anmeldung beim Pflegeheim bringt wenig. Wenn man hergeht und sagt, mein Papa könnte in 5 Jahren pflegebedürftig sein, ich melde ihn heute zur Sicherheit einmal an. Das wird sehr lange Wartezeiten verursachen, aber es bringt nichts, weil am Ende des Tages immer die Dringlichkeit entscheidet.
Und die Dringlichkeit richtet sich nach der Pflegestufe?
Nicht nur nach der Pflegestufe, sondern die Pflegebedürftigkeit, aber auch wie die Wohnsituation zum Beispiel daheim ist oder ob man Angehörige hat, die einem unterstützen können, die vielleicht auch Tage, Wochen überbrücken können. Also da wird immer das Gesamtpaket von den sogenannten Koordinatorinnen für Betreuung und Pflege angeschaut und dann auch die Dringlichkeit beurteilt.
Ist klar. Aber muss man in dem Bezirk, in dem man wohnt, ins Seniorenheim gehen?
Es ist der Regelfall, aber es gibt auch Ausnahmen. Der Regelfall deshalb, weil der Sozialhilfeverband in dem Bezirk, in dem man wohnt, auch für die Kostentragung zuständig ist. Und es ist einfacher auch in der Abwicklung, wenn das dann innerhalb des Bezirks bleibt.
Ist klar. Sie haben schon angesprochen, dass es also nicht eindeutig zu sagen ist, wie lange man auf einen Heimplatz wartet. Eine Zeit lang war der Flaschenhals nicht die Zahl der Betten, die zur Verfügung standen, sondern die Zahl der Beschäftigten im Pflegebereich, die einfach gefehlt haben an allen Ecken und Enden und daher standen zum Teil Trakte leer. Hat sich das in der Zwischenzeit etwas gebessert?
Also dem Personalbedarf, den haben wir immer noch und der wird auch in den nächsten Jahren sehr, sehr hoch bleiben. Aber was wir schon merken ist, dass wir im Moment eine gewisse Verschnaufpause haben. Also wir haben vor ungefähr 3 Jahren 1300 Plätze in den Alten- und Pflegeheimen leer stehen gehabt, weil eben zu wenig Personal da war. Im Moment sind es gut 700, also da ist doch ein deutlicher Sprung jetzt nach unten passiert, weil die Städte, die Gemeinden und das Land auch wirklich viel gemacht haben, unter anderem mit der Fachkräftestrategie Pflege. Und wir merken schon, wenn die Wirtschaft schwächelt, dann wird auch die Suche nach krisensicheren Jobs, nach Jobs mit viel Arbeitsplatzsicherheit höher, was sich zum Beispiel gerade auch spiegelt, dass wir Rekordwerte in der Ausbildung haben. Also Pflege ist gerade ein gut nachgefragter Beruf. Aber wir dürfen jetzt natürlich auch nicht nachlassen im Tempo und im Bezugkraft.
Wie wird man denn Pfleger? Welche Ausbildung brauche ich dafür?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir haben in der Pflege wirklich auch einen Stufenbau in der Ausbildung. Man kann anfangen mit der sogenannten Heimhilfe. Die Ausbildung dauert ungefähr 6 Monate. Und dann aber auch hochgehen über 2-jährige Ausbildungen, zum Beispiel in der Fachsozialbetreuung, Altenarbeit, bis hin zum Studium für Gesundheits- und Krankenpflege. Das dauert dann 6 Semester.
Okay. Und wie kann man sich diese Ausbildung vorstellen? Ist das berufsbegleitend oder muss man das vorher machen, bevor man mit dem Job beginnt?
Da gibt's mehrere Varianten. Also entweder man macht's wirklich in der Vollausbildung oder auch berufsbegleitend. Bis vor wenigen Jahren hat in Oberösterreich auch noch gegolten, dass man zuerst die Ausbildung abgeschlossen haben soll, bevor man in die Pflege startet. Jetzt gibt's das Modell über die sogenannten Stützkräfte oder Heimhilfen in Ausbildung. Die können schon die Anstellung in einem Pflegeheim oder bei den mobilen Diensten suchen und parallel die Ausbildung machen. Hilft ihnen deshalb, weil sie parallel schon Geld verdienen können und damit auch den Lebensunterhalt absichern können.
Apropos Einkommen, die Pflegekräfte waren ja lange Zeit nicht wahnsinnig gut bezahlt. Hat sich hier etwas verändert und was verdient man, wenn man in der Pflege tätig ist?
Also da ist tatsächlich ein Sprung nach vorne geschafft worden. Nachdem es so viele unterschiedliche Berufsgruppen in der Pflege gibt, greife ich jetzt die Berufsgruppe der diplomierten Pflege heraus. Die verdient als Einstiegsgehalt, also noch ohne Zulagen und ohne Gehaltsvorrückungen, 3.750 Euro.
Brutto,
genau. Also das ist, wenn man jetzt die Zulagen dann später noch dazu rechnet, schon ein gutes Einstiegsgehalt. Ich bin letztes Jahr auch mal über eine Gegenüberstellung der Statistik Austria gestoßen, die sich angeschaut hat, wie Studienabsolventen als Einstiegsgehalt verdienen, wo die Pflege und der Gesundheitsbereich auch wirklich in einem guten vorderen Drittel gelegen sind. Also mehr verdienen als zum Beispiel Mathematiker, Naturwissenschaftler, Pädagogen oder auch Journalisten.
Was muss man mitbringen, um eine gute Pflegekraft zu werden? Welche Voraussetzungen braucht man? Weil das ist ja psychisch nicht so anspruchslos.
Also wichtig ist auf jeden Fall Empathie und das Einfühlungsvermögen und vor allem auch der Spaß und die Freude, mit älteren Personen zu arbeiten. Aber ganz wichtig ist mir auch immer dazu zu sagen, dass Pflege nicht jeder kann. Also das ist wirklich ein hochprofessioneller Beruf, ein Hochverantwortungsberuf. Und gerade auch im gehobenen Dienst ist die Altenpflege auch ein Beruf, wo zugespitzt die Besten der Besten arbeiten. Weil da gibt's nicht das Ärzteteam, das immer neben dir steht, sondern da musst du mit ganz viel Eigenverantwortung arbeiten, selbstständig Entscheidungen treffen. Und das erfordert halt auch viel fachliches Können, aber vor allem auch den Mut, Entscheidungen zu treffen.
Und es ist natürlich von den Arbeitszeiten durchaus anspruchsvoll, weil es ja mit Nachtdiensten und Wochenendarbeit verbunden ist.
Stimmt, das gehört dazu. Pflege ist gerade in den Alten- und Pflegeheimen ein 24-Stunden-Betrieb, wobei gerade die Träger der Alten- und Pflegeheime, die Sozialhilfeverbände, sich da wirklich sehr darum bemühen, auch flexible Dienstzeiten zu ermöglichen, gerade wenn man Kinder daheim hat oder Enkelkinder. Also da reagiert man mittlerweile mit vielen Modellen und wir nehmen schon wahr, dass sorgt auch schon für eine gewisse Zufriedenheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Mhm. Sie haben gesagt, es gibt eine gewisse Entspannung, weil Sie viele Menschen in Ausbildung haben und sich da etwas anbahnt, was uns hilft, die Pflege zu bewältigen. Aber wie viele Leute brauchen Sie aus dem Ausland?
So eine konkrete Zahl gibt es nicht. Also es ist gerade die neue Personalbedarfserhebung in Planung. Darum kann ich da jetzt dem Ergebnis noch nicht vorgreifen. Was wir schon sagen können ist, wir haben im Moment den Fokus auf die Fachkräftegewinnung in Oberösterreich mit der Ausbildung, mit Umstiegs- und Wiedereinstiegshilfen, Attraktivierung der Arbeitsbedingungen. Aber das allein wird nicht ausreichen. Also wir werden auch als ein Teil der Lösung die internationale Fachkräftegewinnung brauchen. Und da arbeiten wir gerade mit den Philippinen und Kolumbien verstärkt zusammen, damit wir auch in Zukunft die Pflege in Oberösterreich auf einem hohen Niveau sichern können.
Warum die Philippinen, warum Kolumbien?
Es hat damals, also vor ungefähr 4 Jahren, einen sehr intensiven Auswahlprozess gegeben und man hat sich angeschaut, welche Länder eine sehr hohe Qualität in der Pflegeausbildung mitbringen, welche Länder aber auch ethisch vertretbar sind, um Fachkräfte von dort nach Oberösterreich zu bringen und vor allem, ob sie auch die Bereitschaft haben, Fachkräfte nach Oberösterreich zu geben, wo unter anderem die Philippinen auch politisch einen großen Wert darauf legen, weil es dort auch ein Wirtschaftsfaktor ist, wenn Fachkräfte im Ausland arbeiten. Genau, das waren quasi unter anderem die Faktoren, warum man sich für Philippinen und Kolumbien entschieden hat.
Und die Erfahrungen sind gut?
Die Erfahrungen sind stetig wachsend. Also wir haben natürlich auch in den ersten Jahren unsere Learnings gehabt, wo wir viel nachbessern haben müssen in der sprachlichen Entwicklung, auch in der fachlichen Qualifizierung, in der Integrationsarbeit. Aber wir sind da auf einem sehr guten Weg, würde ich behaupten. Fairerweise muss man sagen, es ist relativ einfach, jemanden nach Oberösterreich zu bringen, aber es ist eine große Aufgabe, dann auch zu schauen, dass er sich hier wohlfühlt, dass er auch bleiben mag. Und da setzen wir gerade an sehr vielen Schrauben an.
Das heißt, da hilft Ihre GSMBH auch mit, dass die Betreuung und die Unterstützung auch gewährleistet ist.
Genau, das ist eine unserer Kernaufgaben vom Auswahlverfahren über die Qualitätssicherung bis hin auch zur Integrationsarbeit in Oberösterreich.
Mhm. Wir haben schon anfangs gesprochen über die Kostenentwicklung in der Pflege und da zeigt sich, dass also die Kosten deutlich stärker steigen als die Inflation und die war schon ohnehin sehr hoch. Die Frage ist, wie wir uns Pflege in Zukunft leisten können. Mhm. In welche Richtung wird das aus Ihrer Sicht gehen?
Also was man sagen kann, ist, dass der Staat immer dafür sorgen wird, dass eine gewisse Grundsicherung da ist, auch in der Pflege, und dass die Pflege nicht dem Zufall überlassen wird. Aber das kostet natürlich auch. Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Faktor wird sein, dass wir auch die persönliche Vorsorge schärfen. Gerade weil wir in Oberösterreich, glaube ich, manchmal auch ein Selbstverständnis haben, dass der Vorsorge nicht immer gut tut, weil viele Leute glauben, wenn ich alt bin, wenn ich pflegebedürftig bin, dann springt eh der Staat ein und kümmert sich um alles. Wir müssen aber schon schauen, gerade wenn man Wahlfreiheit haben möchte in der Pflege oder bestimmte Pflegeformen im Auge hat, dann muss man jetzt etwas dafür tun, damit es dann in Zukunft auch so eintreten kann. Und dieses Bewusstsein für die Prävention, für die Vorsorge sollten wir auf jeden Fall noch mehr schärfen. Und ein weicher Faktor, den ich für wirklich auch wichtig halte, ist, dass wir nicht nur über das Geld reden sollen, sondern ein ganz wichtiges Kapital in den nächsten Jahren werden soziale Kontakte sein. Das heißt, jetzt schon drauf schauen, dass ich ein gutes Familienleben habe, dass ich mit meinen Nachbarn gut verstehe, dass ich ein gutes Vereinsleben habe, weil wir werden Leute brauchen, die auch für uns mal beim Einkaufen helfen, die uns vielleicht mal zum Arzt bringen oder einfach da sein, wenn wir Unterstützung brauchen. Das werden wir uns mit dem Geld nicht nur kaufen können, sondern es ist wichtig, dass wir jetzt schon auf die sozialen Kontakte achten.
Wahrscheinlich auch wichtig, dass Sie möglichst lange in Ihrem gewohnten Umfeld bleiben, weil es auch von den Systemkosten deutlich günstiger ist wie ein Heimplatz.
Nicht nur günstiger, es ist ja auch das, was sich die Leute am meisten wünschen, dass sie lange daheim bleiben können. Darum, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist schon auch, dass wir die mobilen Dienste noch weiter stärken und ihnen auch die Bedeutung geben, die sie brauchen. Es ist immer leichter, Pflege auf ein Pflegeheim zu reduzieren, weil das kann man sich vorstellen, das ist ein Haus. Aber ganz, ganz wichtig sind auch die mobilen Dienste, die zu uns heimkommen und schauen, dass wir eben auch lange daheim bleiben können.
Mhm. Die privaten Versicherungen bieten ja seit geraumer Zeit Pflegeversicherungen an. Die haben sich als veritable Ladenhüter herausgestellt. Möglicherweise auch aus dem Grund, den Sie genannt haben, dass man eh davon ausgeht, im schlimmsten Fall wird der Staat einspringen, muss da das Angebot vielleicht geschärft werden, dass man sagt, okay, wenn du mehr haben willst, musst du einen höheren Beitrag zahlen?
Ich glaube schon, dass das mit der Grund ist, dass man sagt, im Alter kümmert sich eh der Staat um mich. Also das Vertrauen in den Staat ist sicher richtig und auch gut. Aber wenn man eben die Wahlfreiheit haben möchte, dann ist es wichtig, dass man jetzt schon anfängt und nicht erst beginnt, sich darüber Gedanken zu machen, wann der Fall dann eintritt. Und wahrscheinlich die Pflegeversicherung, man muss ja auch sagen, Pflege ist ein Thema, das emotional sehr weit weg ist. Mhm. Man versichert gerne ein Haus, man versichert ein Auto, das hat man unmittelbar bei sich. Aber Pflege ist ein Lebensrisiko, mit dem setzt man sich ungern auseinander. Und ich glaube, dann ist der Anreiz auch nicht so groß, dass man so ein Risiko auch versichert.
Alles klar. Frau Ferienhummer, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen möchte ich mich fürs Zuhören und Zusehen bedanken. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.
Danke.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.